Immantaris Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke.
Herzlich willkommen bei der aktuellen Folge unseres Antares Tech Talk. Ihr hört heute die zweite Folge zum Thema Kryptowährungen. Beim letzten Mal haben wir uns schon intensiv mit allgemeinen Fragen zum Thema auseinandergesetzt. Diesmal schauen wir uns die Technologie hinter Krypto ganz genau an. Was ist eine Blockchain und wie funktioniert diese Technologie? Wie sicher sind Kryptowährungen? Was ist eine Wallet und was passiert, wenn ich meine Coins an jemand anderen schicke? Und wie umweltfreundlich sind Kryptozahlungsmittel eigentlich? Diese spannenden Fragen beantwortet uns wieder Thomas Haberleitner.
Heute unser Experte.
Thomas Haberleitner gehört seit 2016 zum Team von Antares Netlogix und setzt gemeinsam mit unseren Kunden zahlreiche Projekte in den Themenbereichen Monitoring, Access Management und Log Management für eine datenschutzkonforme Protokollierung um. Privat beschäftigt sich Thomas seit Jahren mit Kryptowährungen und hat sich ein umfangreiches Fachwissen zu diesem Thema aufgebaut. Hallo Thomas, danke, dass du dir heute wieder Zeit für unseren Tech Talk nimmst und unseren Hörern weitere spannende Aspekte rund um das Thema Krypto erklärst.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Die technische Basis für Kryptowährungen ist eine Blockchain. Diesen Begriff hört man immer wieder, aber was ist das jetzt genau und wie funktioniert die Blockchain-Technologie?
Die Blockchain, das ist eins der zentralen Kernelemente von Kryptowährungen. Einmal grob erklärt kann man sich die Blockchain so vorstellen, dass das eine Liste, Kette von Datensätzen ist, also Blöcken mit Transaktionen. Einfach erklärt kann man sich das vorstellen wie ein Journalbuch, wo ich halt auf jeder Seite, kann man sich vorstellen, ist ein Block. Und im Beispiel Bitcoin wird alle 10 Minuten ein neuer Block gemined. Und in diesem Block stehen im Prinzip alle Transaktionen, die weltweit im Netzwerk durchgeführt worden sind, und die werden eben durch die Miner dann bestätigt. Das heißt, grob gesagt kann man sagen, steht da drinnen die Transaktionen. Und über die Jahre ist die Größe, damit man sich das vorstellen kann, von so einer Blockchain bei Bitcoin ist momentan Stand 2022 im Bereich von 600 GB von der Gesamtgröße. Das heißt, wenn man sich die gesamte Blockchain downloadet und dann ein Wallet Fullnode macht, dann muss man eben 600 GB downloaden. Bei anderen Kryptowährungen, beispielsweise Ethereum, ist die schon über 1 Terabyte groß, die Blockchain. Ja, die Blockchain, was macht die eigentlich? Die stellt sicher, dass die Transaktionsdaten nicht manipuliert werden. Das heißt, alte zurückliegende Blöcke sind validiert und somit für immer und ewig in Stein gemeißelt und in der Blockchain vorhanden. Das heißt, die kann man zum Beispiel, wenn ich mir die Blockchain download, die gesamte, anschauen, was ist, weiß ich nicht, im Jahr 2011, im 5. Juli, welche Transaktionen hat da wer gemacht um 14.12 Uhr. Weil alle Transaktionen, die jemals im Netzwerk stattgefunden haben, sind in der Blockchain aufgezeichnet, nachvollziehbar, praktisch ab der Entstehung von den Kryptocoins, also ab dem Mining. Die werden einmal emittiert durchs Mining und dann für immer und ewig von einer Wallet auf die andere praktisch gesendet, und das ist komplett nachvollziehbar in der Blockchain-Historie. Was steht noch im Block? Im Block, also das Kernelement ist auch ein Hashwert, die kryptografische Funktion. Das heißt, damit ein Block nicht einfach irgendwo alleine steht, muss er immer an den vorhergehenden Block verbunden rangekettet werden. Das funktioniert so, dass jeder neue Block den kryptografischen Hashwert des vorigen Blocks plus seines Timestamps praktisch als Inhalt hat. Somit ist der Vorgänger und Nachfolger jedes Blocks eindeutig identifizierbar. Das heißt, ich habe eine konsistente, lange Blockchain, und es gibt da keine Abzweigung oder so. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die Blockzeit. Wie verhält sich das? Und zwar, jede Kryptowährung hat eine unterschiedliche Blocktime. Also das sagt aus, alle wie viele Sekunden oder Minuten ein neuer Block entsteht, gemined wird, validiert wird. Bei Bitcoin ist das beispielsweise 10 Minuten. Bei Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, ist das im Bereich 12 bis 15 Sekunden, also deutlich niedriger. Das bedeutet dann natürlich, dass Transaktionen viel schneller versendet werden können an den Empfänger, wenn die Blocktime niedriger ist, das ist klar. Und das unterscheidet Kryptowährungen einmal von der Technologie grundlegend, dass da völlig andere Blockzeiten verwendet werden.
Also liebe Hörer, ihr merkt schon, heute wird es deutlich technischer als in der ersten Folge zum Thema Kryptowährungen. Und Thomas hat da jetzt schon einige Fachbegriffe verwendet, zum Beispiel auch das Mining. Man hört ja immer wieder, dass Kryptozahlungsmittel geschürft werden. Wie genau funktioniert dieses Mining?
Ja, ich kann euch gerne das Mining einmal grob erklären, wie das funktioniert. Im Zusammenhang mit der Blockchain muss man auf jeden Fall auch das Mining verstehen, damit man da einen guten Überblick hat. Was ist ein Miner? Ein Miner ist im Prinzip ein Gerät, Hardware. Das kann sein eine CPU, eine GPU, ein ASIC-Miner. Und was macht der? Der validiert neue Blöcke. Das heißt, das ist einfach Hardware zur Errechnung von Hash-Werten, die unterschiedlichen Hardware-Komponenten, was da gibt, haben unterschiedliche Rechenleistung, eine unterschiedliche Rechenleistung. Das sagt man dann Hashes pro Sekunde. Das wiederum bedeutet, man kann sich das vorstellen, einen neuen Block zu validieren, ist ähnlich wie eine Lotterie. Also der Rechner versucht, den Hashwert durch Try and Error zu erraten. Und da habe ich dann eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 1 zu einer Billion, sage jetzt mal irgendein Beispiel, damit der dann passt. Und das macht er aber, keine Ahnung, 50, 100.000 mal, 1 Million mal pro Sekunde. Also das sind sehr hohe Zahlen, von denen wir da sprechen. Und je nachdem, wie viele Miner gerade weltweit im Netzwerk teilnehmen, aktiv sind, das heißt, wie viel Rechenleistung hat das Netzwerk aktuell, da spricht man von globaler Hashrate, die kann man sich zum Beispiel beim Bitcoin jederzeit anschauen, wie hoch ist die, da sind wir glaube ich irgendwo im Bereich Exahash, wenn man nicht alles täuscht, ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber das ist eine sehr große Zahl. So viele Hashes werden pro Sekunde eben ausprobiert und irgendein Miner findet dann den korrekten Hashwert. Der bekommt dann die Mining-Belohnung, die sich durch alle 4 Jahre beim Bitcoin ändert, durch das sogenannte Halving. Das heißt, es wird immer reduziert und erhält dann für den Rechenaufwand, den er in das Netzwerk eingebracht hat, sozusagen Bitcoin als Belohnung. Weil die Rechenleistung braucht er enorme Mengen von Energie und Strom und das entstehen auch dadurch Kosten, damit er da refundiert wird für das. Wenn wir noch tiefer technisch reingehen, muss man auch die Difficulty beachten. Das heißt, je nachdem, wie viele Miner gerade im Netzwerk sind, habe ich dann eine Blocktime, die dadurch entsteht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel plötzlich mehr Miner aktiv sind, das heißt, ich habe mehr Rechenpower weltweit, sinkt natürlich die Blocktime zum Beispiel von 10 auf 9 Minuten und dann wird automatisiert im Bitcoin-Protokoll die Difficulty angepasst. Das bedeutet, es wird schwerer, den nächsten Block zu finden, die Rechenleistung muss durchschnittlich höher sein. Wenn jetzt Miner vom Netz gingen, wiederum sinkt die Difficulty. Das bedeutet, es wird einfacher, einen neuen Block zu finden. Wenn das interessiert, der kann sich dann den Begriff Nonce noch anschauen. Also das ist die Number Used Once, das ist eine 32-Bit-Zahl bei Bitcoin. Und diese Nonce, die was eben dynamisch immer neu definiert wird, bestimmt eben, wie schwer es ist, einen neuen Block zu finden. Das ist hochspannend und geht sehr ins Detail, wenn man sich mit dem auseinandersetzen will, kann man das gerne machen. Beim Mining muss man auch noch unterscheiden, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich habe jetzt gesprochen vom Proof-of-Work-Konsensmechanismus. Es gibt auch den Proof-of-Stake, den andere Kryptowährungen verwenden, wie zum Beispiel Ethereum und viele, viele weitere. Proof of Work bedeutet das, was ich gerade erklärt habe, dass eben Miner Rechenpower und Elektrizität aufwenden müssen, damit sie das Netzwerk validieren. Proof of Stake bedeutet, es wird grundsätzlich keine Rechenleistung aufgewendet, sondern eine gewisse Anzahl von Nodes, also beispielsweise Staking Nodes, validieren die Blöcke. Das funktioniert in verschiedenen Kryptowährungen komplett unterschiedlich, ist aber grundsätzlich eben so, dass es den großen Vorteil hat, dass ich da keine Rechenpower brauche und natürlich nur sehr niedrige Stromkosten ab, weil ich eigentlich nur diese Validatoren, diese Nodes aufrechterhalten muss und die müssen halt 24/7 laufen, aber die brauchen da jetzt keinen hohen CPU oder irgend sowas aufwenden, sondern die laufen einfach nur und validieren permanent Blöcke. Das ist dann mit einer speziellen Software wird das zum Beispiel gemacht, auf Staking-Nodes etc. Möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber da muss man sich auf jeden Fall mit dem auch beschäftigen, wenn man das verstehen möchte. Noch einmal zurück zum Proof of Work, was Bitcoin verwendet. Wenn ich jetzt das Mining betreibe, mit einem kleinen Hardware-Rechner beispielsweise, mit wenig Power, dann wäre es natürlich unmöglich vor der Wahrscheinlichkeit, dass ich einen gesamten Hashwert der Rechner, einen Block finde und habe eigentlich null Chancen, dass ich da jemals refundiert werde und Bitcoin bekomme. Dazu gibt es dann die Technologie der Mining Pools. Das heißt, ich meine nicht als Single Miner ins Netzwerk, sondern ich verwende einfach einen Pool. Das sind einfach, wie kann man das erklären, was ist ein Mining Pool? Das ist einfach ein Netzwerk, eine Gemeinschaft von Rechenpower, also irgendeine Firma stellt, ein Betreiber auf einer Webseite stellt zur Verfügung einen Mining Pool und beispielsweise Tausende oder Hunderttausende Rechner nehmen da teil und wenn einer von denen 100.000 dann einen Block findet, wird der auf alle Miner fair aufgeteilt, je nachdem wie viel Rechenpower jeder beigetragen hat im Netzwerk. Das heißt, ich habe einen kleinen Miner, der meint, er hat relativ wenig Rechenpower, bekomme aber dann trotzdem einen Bruchteil von dem Anteil von der Belohnung retour und so kann man eben auch wirtschaftlich meinen, wenn man wenig Rechenpower hat und ich sage einmal 99% verwenden wahrscheinlich Mining Pools und dann nicht direkt meinen. Das machen nur wirklich große Konzerne mit massiv Rechenpower. Für die zahlt sich das natürlich aus, weil die Mining Pools nehmen natürlich auch Gebühren und die sparen wir dann, wenn ich direkt meinen tue.
Kurze Frage noch, weil das Thema vielleicht manche Hörer interessiert. Kann wirklich jeder selbst zum Miner werden oder muss ich da gewisse Voraussetzungen erfüllen? Wie funktioniert das?
Ja, das ist ganz einfach möglich. Also bei manchen Kryptowährungen brauche ich mir nur eine Software installieren, zum Beispiel bei Monero und kann sofort mit meinem PC starten zu minen. Das ist ganz einfach, gibt es genug Anleitungen im Netz. Oder man kann sich einen kleinen Miner kaufen, das fängt auch bei 50 Euro, gibt es so Geräte, wo man Bitcoin minen kann, das steckt man einfach an bei Netzwerk und kann minen. Problem ist, dass das halt eher aus Spaß dann passiert und damit man die Technologie lernt, aber profitabel ist das natürlich nicht, weil diese Geräte in der Regel viel mehr Strom verbrauchen, als was man dann durch den Mining Pool an Kryptowährungen generiert. Das heißt, die wählen halt, weiß ich nicht, Faktor 5 oder Faktor 10 an Energie auf, was man bei Stromrechnung dann ist, was ich eigentlich dann zurückkriege. Das heißt, das ist natürlich ein großes Minusgeschäft. Damit das profitabel ist, muss ich mich natürlich da spezialisieren. Das wird halt in Ländern gemacht, wo der Strom sehr niedrig ist oder wenn ich ein Kraftwerksbetreiber bin und den Strom kostenlos produzieren kann. Da macht es dann natürlich mehr Sinn und diese großen Mining-Fabriken, sage ich einmal, sind alle in China, Kasachstan, Russland, also nicht bei uns. Das ist eben dort, wo der Strom günstig ist und für einen Privaten ist das eher Spaß, kann man meinen, aber es wird schwierig, dass man da profitabel wird. Das ist sicher nicht einfach.
Gibt es bei der technologischen Umsetzung Unterschiede zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen? Kann man vielleicht sagen, dass es da eine perfekte Lösung gibt?
Ja, dazu muss man sich mal anschauen. Die Idee einer Kryptowährung ist ja, dass die ein Problem der Realwelt löst. Und jede Kryptowährung löst ein anderes Problem. Das heißt, es gibt da sehr viele unterschiedliche Kryptowährungen, die sehr viele unterschiedliche Probleme lösen. Mittlerweile gibt es, Stand 2024, mehrere 10.000 Kryptowährungen, die sich dann, man kann das einmal grob zusammenfassen, wie unterscheiden sich die Kryptowährungen? Also auf der einen Seite habe ich einmal die Anzahl der emittierten Coins, ist entweder begrenzt, wie zum Beispiel beim Bitcoin, oder eben nicht begrenzt, wie zum Beispiel bei Ethereum, Monero etc. Die Blocktime ist, wie ich vorher schon kurz erklärt habe, völlig unterschiedlich. Die Block-Size unterscheidet sich natürlich auch stark. Die Größe des Blocks, je kleiner, desto besser grundsätzlich, weil es natürlich viel Speicher braucht und dadurch die Blockchain wächst. Und die Hash-Algorithmen darf man natürlich nicht vergessen. Die sind halt da völlig unterschiedlich, haben auch völlig andere Sicherheitsstufen. Bitcoin verwendet beispielsweise SHA-256. Das machen viele andere auch, aber da gibt es halt viele, viele Hash-Algorithmen, die besser oder schlechter auch sind und die man da natürlich sich anschauen muss. Ja, die älteste Kryptowährung, die erste ist eben der Bitcoin. Wenn man es jetzt einmal so betrachtet aus heutiger Sicht, ist die eigentlich technologisch schon eher outdated. Also da gibt es einfach schon so viele neuere Kryptowährungen, die auf dem Ganzen aufbauen und verbessert worden sind, schneller sind, günstiger sind von den Transaction Fees her. Beim Bitcoin ist es halt so, der hat die weltweit höchste Akzeptanz und dadurch, dass er der erste war, die Frage ist halt immer, wenn man jetzt mehrere 10.000 Kryptowährungen hat, ich kann mich morgen theoretisch hinsetzen, wenn ich ein Programmierer bin, mal irgendeine Kryptowährung kopieren, vielleicht ein paar Zeilen im Code umschreiben und eine neue Kryptowährung erstellen, die hat irgendeinen Namen und da gebe ich halt 5 Millionen Coins aus. Die hat aber im Prinzip keinen Wert. Das ist wie Spielgeld, kann man sich vorstellen. Und nur durch die Akzeptanz und durch die Verwendung bekommt er das Ganze dann einen Wert. Und wenn jetzt, keine Ahnung, 20 oder 100 Leute auf der Welt die Kryptowährung von mir nutzen, dann gibt es einen Markt dafür, dann steigt das auch im Wert und dann hat das irgendwo einen Benefit natürlich. Nichtsdestotrotz ist halt die Frage, kein Mensch braucht zigtausende Kryptowährungen und der Trend wird wahrscheinlich dann zukünftig der sein, dass viele, viele dieser Kryptowährungen, also ich denke einmal sicher über 90-95% wird es dann langfristig nicht mehr geben, weil die einfach auf Wert Null gehen oder einfach keine Verwendung mehr finden. Es gibt keine Miner mehr dafür, das Netz zerbricht zusammen. Und das ist eben sehr ausgeufert in den letzten Jahren. Das macht nicht wirklich Sinn, dass so viele Kryptowährungen da gibt. Das kann sich nicht durchsetzen aus meiner Sicht.
Aber theoretisch wäre es möglich, dass jetzt zum Beispiel eine kleine Ortschaft, ein kleines Land sagt, okay, wir ersetzen jetzt unsere etablierte Währung durch eine Kryptowährung. Wenn das technische Wissen da ist, wenn die Energie da ist. Oder was braucht es da noch?
Ja genau, das ist jederzeit möglich. Also niemand hindert jemanden, dass er eine neue Kryptowährung erstellt. Die Frage ist nur die Sinnhaftigkeit dahinter. Wenn das jetzt nicht wirklich einen Benefit hat oder wenn es jetzt schon andere Kryptowährungen gibt, die genau das Problem löst, habe ich halt dann Kopien vor Kopien vor Kopien und irgendwelche Leute, meistens ist halt das Ziel, dass irgendwelche Leute da bereichern wollen und da schnell Geld verdienen wollen. Und darum ist das auch ein bisschen ausgeufert. Also da gibt es halt einfach keine Kontrolle über das Ganze. Jeder kann eine Kryptowährung erstellen und die Zahl wächst und das wird halt von keiner Institution oder so kontrolliert. Keiner kann mir verbieten, dass ich eine neue Kryptowährung morgen erstelle. Und das ist halt, das muss man mal verstehen, grundsätzlich.
Wie sicher und zuverlässig ist jetzt die Blockchain-Technologie? Oder anders gefragt, wie groß ist die Gefahr, dass Kryptozahlungsmittel gefälscht oder manipuliert werden?
Die Blockchain an sich ist eine äußerst sichere Technologie. Man muss sich vorstellen, durch die immense Rechenpower, die die Miner aufwenden müssen, damit sie neue Blöcke finden. Das heißt, im Endeffekt ist ja das Energie. Du kannst ja nicht einfach als Angreifer Herr über solche riesigen Energiemengen werden, dass du irgendwie selbst so viel Energie müsstest du aufwenden, damit du die Blockchain manipulierst, dass zum Beispiel Transaktionen dann manipuliert werden. Es gibt zum Beispiel Szenarien, eine 51% Attacke. Das heißt, wenn ein einzelner Angreifer oder eine Gruppe es schafft, dass 51% von der Mining Power besitzen, dann wäre es möglich, dass sie gezielt Transaktionen in Blöcken verändern. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transaktion erstelle, die möchte ich im nächsten Block validiert haben, ich schicke an den Max einen Bitcoin und ein Angreifer bekommt eben die Rechenpower, dann könnte der die Adresse ändern auf seine Wallet und dann sagen, ja, der Block ist jetzt gültig, obwohl er das manipuliert hat. Das heißt, ich habe das nie so weggeschickt von meiner Wallet. Genauso könnte man das Double-Spending-Problem umgehen. Das heißt, es gibt in der Blockchain einen Mechanismus, also im Bitcoin-Code einen Mechanismus, der eben Double-Spending verhindert. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Bitcoin in meiner Wallet habe, dann kann ich den nicht zweimal ausgeben an zwei verschiedene Adressen, sondern ich kann den nur einmal spenden auf Englisch. Und Double Spending ist eben, da wird eben verhindert, dass du einen Betrag in einem Block mehrfach ausgeben kannst. Und das wird eben auch durch die Miner validiert im Block, dass das eben nicht passieren kann und darf. Und das könnte man zum Beispiel auch manipulieren, wenn man es schafft, dass man so eine Attacke macht. Bei Bitcoin hat es noch nie jemand geschafft, dass er die Blockchain so manipuliert. Das heißt, es ist schon sehr, sehr sicher anzusehen, das Ganze dadurch, dass die, also man kann grundsätzlich sagen, je mehr Mining Power ein Netzwerk zur Verfügung steht, desto sicherer wird das Ganze. Bei kleineren Kryptowährungen hat es in der Vergangenheit schon oft gegeben, dass Angriffe, Manipulationen auf die Blockchain stattgefunden haben. Das Ganze ist dann auch publik geworden und das hat natürlich dann zu einem massiven Kurseinbruch auch geführt bei den Kryptowährungen. Teilweise sind die dann 95-99% gefallen, weil natürlich jeder sofort aussieht aus der Kryptowährung und sagt, okay, das ist, der kann man nicht mehr trusten, das ist einfach, das funktioniert nicht, ist vollgeschlagen und wenn, das ist natürlich eines der wichtigsten Ziele einer Kryptowährung, dass sie secure ist, dass sie sicher ist, dass sie von außen nicht manipuliert werden kann. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, damit die Leute, die User vertrauen auf die Kryptowährungen, damit sie eben wirklich einer Attacke standhält. Und das ist eben bei den großen Kryptowährungen eigentlich bei allen, kann man sagen, der Fall, dass da überhaupt keine Angriffe möglich sind, weil es kein Angreifer einfach schafft, dass er da so ein Rechenpower aufwendet. Oder das Proof of Stake kann man genauso wenig umgehen wie das Proof of Work.
Also wir lernen bei der Sicherheit, manchmal ist größer eben doch besser. Um meine Kryptowährungen aufzubewahren, brauche ich bekanntlich eine Wallet. Was ist das jetzt genau? Wie funktioniert eine Wallet und sind meine Coins dort auch wirklich sicher?
Ja, Wallet ist kurz gesagt eine Art Geldbörse zur Verwaltung von Kryptowährungen. Das gibt es verschiedene Typen. Auf der einen Seite einmal kann das sein eine reine Software-Wallet, die ich auf einem PC habe, auf einem Handy zum Beispiel. Eine Online-Wallet, das heißt, ich melde mich bei irgendeiner Seite an und gebe dann zum Beispiel einen Seed ein oder melde mich dann mit irgendeiner Authentication Two-Factor oder so. Es gibt eine Paper-Wallet, wo eben nur ein Seed draufsteht. Und dann gibt es die deutlich besseren und sichereren Hardware-Wallets. Da gibt es unterschiedliche Hersteller, wie zum Beispiel Trezor, Ledger. Und der Unterschied ist der, bei einer Software-Wallet habe ich dann im Prinzip den sogenannten Seed. Also das ist eben der Private Key. Der besteht aus einer Kombination von Wörtern und schafft mir Zugang zu der Wallet. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, man kann sich das vorstellen, ich habe ein Seed, was ist ein Seed eigentlich? Ein Seed ist, es gibt ein Wörterbuch von 2048 englischen Wörtern, unterschiedlichen Wörtern. Und ein 24-Word-Seed beispielsweise wäre eine Kombination von 24 dieser Wörtern in einer exakten Reihenfolge. Das bedeutet dann einen Zahlenwert von 2048 hoch 12, Anzahl verschiedener Seeds, verschiedener Private Keys, sprich verschiedener Wallets und auch verschiedener Adressen. Das ist dann eine Zahl von 10 hoch 78 unterschiedlicher Seeds, bei Bitcoin zum Beispiel. Das entspricht einer Zahl, die höher ist als die Anzahl der Atome im Universum. Das heißt, jetzt kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, wenn ich irgendeinen Seed einfach ausprobiere, ob da ein Guthaben drauf ist, wie ich wahrscheinlich kein Glück haben, weil die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Das macht dann eben auch die Wallet so sicher, sage ich mal, dass eben diese Zahl enorm hoch ist, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Was brauche ich jetzt eigentlich, wenn ich von einer Wallet Guthaben, also Coins, zum Beispiel Bitcoin, wegschicken möchte, brauche ich eben diesen Private Key oder diesen Seed. Und bei einer Hardware-Wallet ist der integriert im Gerät und kann auch nicht ausgelesen werden. Das heißt, ich habe den eigentlich relativ sicher und brauche den nicht irgendwo eingeben auf einer Software, in einer Software oder auf einer Webseite. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt eine Online-Wallet hat auf einer Webseite und ich gebe da irgendwo einfach einen Seed, einen Private Key, kann den natürlich auch Angreifer im Netzwerk möglicherweise abfangen und das macht das Ganze natürlich sehr unsicher. Das heißt, Hardware-Wallets sind da auf jeden Fall vorzuziehen und dann ist die Sicherheit sehr, sehr hoch, wenn man eben da solche Technologien verwendet von den Wallets her.
Wir haben im ersten Teil schon kurz drüber gesprochen, aber vielleicht haben den nicht alle unserer Hörer bis jetzt zumindest gehört. Wenn man diesen Private Key verliert, hat man keinen Zugang mehr zu seiner Wallet. Und sind die Coins dann wirklich verloren oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, da wieder reinzukommen oder trotzdem wieder reinzukommen?
Ja, sagen wir so, verloren sind die Coins eigentlich nicht. Die Coins liegen für immer und ewig dann auf dieser Wallet. Ich habe dann keine Möglichkeit mehr ohne Private Key, dass ich die Coins wegschicke von dort. Das heißt, sie sind eigentlich eingefroren und keiner hat mehr Zugriff drauf. Sie existieren natürlich nur, aber du kannst nichts mehr anfangen damit. Das heißt, sie sind eigentlich de facto verloren, wenn man es jetzt einmal so bezeichnen will.
Wie funktioniert jetzt so eine Transaktion? Was genau passiert, wenn ich einen Bitcoin an jemand anderen, zum Beispiel an dich, verschicke?
Nehmen wir mal das Beispiel mit Alice und Bob. Wenn die Alice von ihrer Wallet A auf die Wallet B von Bob ein Bitcoin zum Beispiel oder ein Satoshi schickt, dann brauche ich einmal mehrere Sachen. Ich habe einmal Input, Output, eine Menge und Transaction Fee wird daraus kalkuliert. Das heißt, eine Absendeadresse, Wallet-Adresse, eine Empfängeradresse, die Menge, also zum Beispiel ein Bitcoin und eine Transaction Fee, zum Beispiel 0,001 BTC beispielsweise. Das ist auch das, was in den Block dann als Transaktion reingeschrieben wird. Was passiert, wenn jetzt wirklich die Transaktion validiert wird durch den Miner? Es wird einmal geprüft, ob das Guthaben auf der Absende-Wallet überhaupt vorhanden ist. Das heißt, ich kann keine Transaktion machen und einen Bitcoin schicken, wenn ich nur 0,5 Bitcoin auf der Wallet habe. Das ist nicht möglich natürlich. Dann passieren noch viele weitere Dinge, also beispielsweise, wenn ich jetzt denke, diese Unspent Transaction Output UXTO, wenn das interessiert, dann kannst du das ein bisschen anschauen. Also du kannst eben keine Teile von einer Wallet versenden, sondern es wird dann praktisch immer der Gesamtbetrag hingeschickt und dann ein Teil zurückgeschickt. Was jetzt auch noch zum Beachten ist, im Bitcoin-Netzwerk gibt es grundsätzlich als Einheit keine Bitcoin, sondern interessanterweise nur Satoshi. Das heißt, ein Satoshi ist die kleinste Einheit von Bitcoin, das ist ein 100-Millionstel Bitcoin. Und rein im Code, wenn man sich den Source Code von Bitcoin anschaut, den kann man sich downloaden, anschauen, werden immer nur Satoshis geschickt. Das heißt, wenn ich einen Bitcoin an den anderen schicke, werden in Wirklichkeit 100 Millionen Satoshi geschickt. entspricht demselben Wert, derselben Einheit. Was brauche ich dann für einen Versand? Ich muss eben von der Wallet in meiner Software oder Hardware-Wallet dann eben den Private Key haben oder dazugeformt, damit ich dann die Transaktion seine, also unterzeichne sozusagen, und damit der Miner das dann bestätigen kann. Das war jetzt ganz grob erklärt, wie sowas funktioniert. Wem das interessiert, das ist ausführlich beschrieben in dem Buch Mastering Bitcoin von Andreas Antonopoulos. Das ist ein Experte, den ich euch sehr empfehlen kann. Der hat mehrere Bücher geschrieben und dann auch Mastering Ethereum. Das sind sehr ausführliche, komplexe Werke, also wirklich Fachliteratur über diese Kryptowährungen, wo eben diese ganzen Transactions alles bis ins letzte Detail dann beschrieben sind, wie das wirklich abläuft technisch. Das ist hochinteressant. Und es gibt auch einen YouTube-Kanal von dem Herrn Antonopoulos, den man sehr empfehlen kann. Der hat wirklich einen sehr, sehr guten Content und vermittelt da sehr viel Wissen, wenn das interessiert.
Danke für den Tipp. Den Link zum Buch und zum YouTube-Kanal findet ihr, liebe Hörer, dann auch bei unseren weiterführenden Informationen zum Podcast. Und abschließend wollen wir jetzt noch kurz über ökologische Aspekte rund um Kryptowährungen sprechen, weil das ein Thema ist, das auch gerne diskutiert wird. Welche Auswirkungen hat Bitcoin-Mining auf die Umwelt und gibt es vielleicht auch umweltfreundlichere Alternativen?
Ja, ein wesentlicher Nachteil ist definitiv bei dem Proof-of-Work-Konzept, wie wir es vorher besprochen haben, durch das Mining entstehen halt ein massiver Energieaufwand notwendig. Das heißt, das ist sehr stromintensiv, ressourcenintensiv, und das wird halt leider immer mehr, dadurch, dass immer mehr Miner sich am Netzwerk beteiligen. Man muss natürlich auf der einen Seite sagen, wenn diese Energiequelle ökologisch aus erneuerbaren Energiequellen stammt, wie es in vielen Ländern, wo Mining intensiv betrieben wird, der Fall ist, durch Wasserkraftwerke, durch Wind, Solar etc., dann sehe ich da umweltmäßig natürlich auch kein Problem. Natürlich, wenn ein Kohlekraftwerk dann die Mining-Fabrik speist, dann ist das natürlich sehr bedenklich, das Ganze. Das heißt, der Stromverbrauch an sich ist ja nicht das große Dilemma, sondern man muss sich ja die Frage stellen, wo kommt der Strom her? Wie wird der produziert? Ist das eben erneuerbar oder nicht? Und ein sauberes Mining ist im Prinzip, da sehe ich jetzt kein Problem, weil wenn man sich vorstellt, dass auch das Bankensystem, Finanzsystem braucht ja auch Unmengen von Ressourcen. Also wenn man das jetzt einmal vergleicht, gibt es diverse Kalkulationen dazu, dann ist das jetzt nicht viel schlechter oder besser mit Kryptowährungen, sondern du brauchst halt einfach einen gewissen Energiebedarf, damit du ein Netzwerk sicherstellst, dass das funktioniert. Und so ist es halt auch bei Kryptowährungen. Das heißt, wie ich vorher schon erwähnt habe, je mehr Miner natürlich, desto sicherer ist das Netzwerk auch vor Attacken, und das führt dann leider zu sehr hohem Energiebedarf, und manche Kritiker hängen sich immer wieder auf dem Thema auf und sagen dann, ja, das ist ein Wahnsinn, dass Bitcoin eigentlich so ein Energiefresser ist, die brauchen so viel Energie wie ein ganzes kleines Land, da gibt es eben Vergleiche, dass das mittlerweile schon enorme Dimensionen annimmt.
Danke Thomas, dass du dich heute wieder meinen Fragen gestellt hast, und danke für deine spannenden und informativen Antworten.
Bitte gerne.
Das war unsere zweite Podcast-Folge zum Thema Kryptowährungen. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt, dann sind wir gerne unter podcast@netlogix.at für euch erreichbar. Verpasst auch unsere nächste Episode nicht, denn eines ist fix. Beim Antares Tech Talk haben wir immer ein interessantes Thema für euch. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt.
Netlogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.